Wenn so der Sonntag naht, dann ist man immer wieder natürlich auch am Schauen oder auch bei sonstigen Diensten, was ist so auf dem Herzen unseres Gottes, unseres Herrn. Und denn reden kann man viel. Über etwas zu reden ist auch kein Problem. Das könnte ich wahrscheinlich auch nonstop. Es sei denn, ein Engel lässt mich verstummen wie beim Zacharias. Wie auch immer. So etwas, oder sage ich mal, wie das entstanden ist, ist das so ein Same vor etwa 2 Wochen in mein Herz gefallen. Und das ist so, wenn der Heilige Geist einen Samen in uns reinlegt, des Wortes Gottes, dann ist das etwas, wenn wir es erlauben, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und nicht unter die Dornen und unter auf das Felsige, dann bringt das schon Frucht. Erstmal an uns selber oder und dann später auch an anderen, weil die Schrift sagt ja, der Bauer, der Landmann, der Prediger, will ich jetzt mal erweitern, soll zuerst essen von dem, was gesät wurde. Und ich glaube, das ist auch ein guter Rat, den wir in der Bibel bekommen. Mir war mit einem Wort, ich habe einen Ausschnitt aus einem Film gesehen von Spurgeon über sein Leben, das Leben von Spurgeon. Also für die, die nicht wissen, wer Spurgeon ist, das ist Spurgeon, ne, auf Deutsch geschrieben, Spurgeon. So, also, er hielt in so einem Haus, hielt er so eine einfache Rede und er fragte die Zuhörer, wisst ihr eigentlich, welch eine Kostbarkeit in eurem Leben ist? Gott hat so etwas Kostbares in uns hineingelegt und ich muss sagen, das saß. Das war reingeknallt, reingefallen in den Boden. Ich merkte sofort, wie es keimte und Wurzeln anfingen zu schlagen. Und ja, so beschäftigt mich, so bewegt mich das. Wir beginnen mit Matthäus 13. Vielleicht noch ein Hinweis zu letztem Sonntag. Jesus sagte ja der Maria, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Der Hebräerbrief zeigt uns, was geschehen musste. Der hohe Priester musste immer zuerst ins Allerheiligste und sein Blut darbringen, als er Sühnung tat für sein Volk. So, er brachte also das Blut ins Allerheiligste, um für sich selbst und für das Volk Sühne zu tun. So brachte er das Blut ins Allerheiligste. Und der Hebräerbrief sagt, Jesu Dienst war erst vollendet und zu Ende oder das Erlösungswerk war erst abgeschlossen, sagt der Hebräerbrief, als er das Blut ins Allerheiligste brachte, Hebräer 9, und dann als er dieses Blut, er brachte es dort, da, obwohl er selber nicht gesündigt hatte, aber die Sünden auf sich genommen hatte, so brachte er das Blut als hoher Priester, wie es das Gesetz sagte, ins Allerheiligste und er brachte es für alle, die einmal die Erlösung annehmen wollen. Im Gegensatz zu dem hohen Priester, der jedes Jahr in das Allerheiligste ging, ging Jesus einmal, ein für alle Mal in das Allerheiligste und brauchte nie wieder dort mit seinem Blut erscheinen. Aber als er zum Himmel fuhr und unterwegs den Stopp bei der Maria am Grab machte und sagte, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen, da war sein Dienst, der Dienst der Erlösung noch nicht abgeschlossen. Und von daher war seine erste Kontaktadresse oder sein erster Kontaktpunkt war Gott, der Vater im Allerheiligsten. Und dann kam er auf die Erde zurück und hat dann 40 Tage mit seinen Jüngern auf der Erde gelebt. Habt ihr mich verstanden soweit? Das ist okay, gut. Also, jetzt habt ihr Matthäus gefunden, ja? Matthäus Kapitel 13. Matthäus 13, die Verse 45 und 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich lese es noch einmal. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wenn wir so ein Backup machen, Rückschau halten in unser Leben, bevor wir zu Christus kamen, dann müssen wir feststellen, dass wir sehr viel auf der Suche waren und wir haben immer etwas gesucht, was in unserem Leben kostbar sein könnte, was unser Leben kostbar machen könnte, was unser Leben wichtig machen, wertvoll machen konnte. Und jeder hat in einer anderen Art und Weise versucht, diesen Wunsch sich zu erfüllen. Die einen sind in einem ausschweifenden Lebensstil hineingeraten, andere sind in die Falle der Esoterik hineingestolpert, wieder andere in irgendwelche Religionen, sei es Buddhismus, Hinduismus, wie auch immer. Sie sind da hineingestolpert, aber sie haben nirgends die Perle gefunden, die ihr Leben verändert hat. Und dann, eines Tages, kam Jesus in unser Leben. Jesus kam in unser Leben und wir fanden das Wertvollste, das Kostbarste, das Wertvollste und Kostbarste, was es im Universum gibt. Gott selber nennt seinen Sohn die größte Kostbarkeit, die er besessen hat. Die Frage ist, was ist unsere große Kostbarkeit? Was war unsere große Kostbarkeit? Was ist heute unsere Kostbarkeit? Was ist das, was in unserem Lebensmittelpunkt steht, das wir betrachten, das wir hegen, das wir pflegen? Sind wir bei dieser Kostbarkeit geblieben? Als wir zu Jesus kamen, da haben wir die kostbare Perle gefunden. Und wir haben damals, als wir uns für Jesus entschieden haben, da hat sich unser Leben um 180 Grad gewendet. Das, was uns bis dahin wichtig erschien, war auf einmal unwichtig. Das, was uns wertvoll erschien, das ließen wir, gaben wir alles auf, weil wir jetzt etwas Kostbares kennengelernt haben, was das Kostbarste im ganzen Universum ist. Manche haben ihren Beruf aufgegeben. Ich war ja damals, nach meinem Bekehrtsein, hatte ich ja das erste Mal eine richtige Arbeitsstelle, auf der ich arbeitete, wo ich zu Hause war, wo ich fast so wie zur Familie der Chefs gehörte, also von der Haltung, von unserem Miteinander umgehen, miteinander leben. Und in dieser Situation sprach Gott in mein Leben und sagte: Willst du diesen guten Job verlassen und willst du mir dienen? Willst du ein Bote meines Reiches, ein Verkündiger des Evangeliums werden? Willst du in den pastoralen Dienst gehen? Ich habe damals mich entschieden und habe gesagt, ja, dieser Jesus und sein Reich ist mir so wertvoll, der ist mir so kostbar, ich gebe meinen Beruf auf. Ich habe, weil er mir so kostbar und weil er mir so wichtig war und weil ich bei ihm wirklich die kostbare Perle gefunden habe, die Menschenleben verändert und Menschenleben heil macht, weil ich ihn so als solchen erlebt und gefunden habe, der tiefen Frieden bringt, war ich natürlich seit meiner Bekehrung jeden Tag unterwegs, um irgendwo Menschen für Christus zu gewinnen. Ich hatte meine Zeit, die ich mit ihm verbrachte, die Stunden, die wichtig, wertvoll, kostbar waren, geprägt von Liebe und Freundschaft. Und diese Beziehung zu ihm, sie trieb mich dazu, meine Zeit nicht irgendwie zu verbringen mit Nichtstun oder mit Langeweile oder nach dem Motto, vielleicht meine Gemeinde evangelisiert nicht, also warte ich, bis sie tun. Nein, dieser kostbare Fund veranlasste mich dazu, diesen Christus, wann immer ich Gelegenheit und wo immer sich die Gelegenheit bot, zu bezeugen. Das war auf der Arbeit, das war unterwegs in Schwebebahn und Bus und Straßenbahn. Das war egal, wo immer ich mich bewegte. Es war nicht, weil ich evangelisieren musste, weil ich dazu genötigt wurde, sondern die Liebe, die ich erlebt habe in meiner Begegnung mit Jesus, diese Liebe brachte mich dazu, anderen das mitzuteilen, das zu überbringen, das überreichen zu wollen, das in ihr Leben bringen zu wollen, was ich selber erlebt habe. Es war also nicht ein theologischer Aspekt, geht hin und verkündigt, sondern es war der Antrieb des Herzens. Ich habe etwas so Kostbares gefunden, das kann ich nicht mehr für mich behalten, das muss ich weitergeben. Das war der Antrieb und der Anlass. Und wenn ich, oder denke ich an Marita. Marita ist natürlich in einem gläubigen, was heißt natürlich, aber sie ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Sie hatte auch einen guten Job. Sie wäre heute, wenn sie in dem Job geblieben wäre, Beamtin. So, also da hätte ich wohl eine Beamtin zur Frau. Ihr wisst, Mikado, Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, sagt man. Das kann man bei ihr nicht sagen. Sie ist sehr rege und eine fleißige Frau. Sie ist eine wirklich fleißige Frau. Aber sie hat ihren Beruf und alles aufgegeben. Und weil sie dieser kostbaren Perle folgen wollte. Sie hatte diese kostbare Perle kennengelernt. Sie war vom Baby auf in der Gemeinde aufgewachsen, liebte ihre Gemeinde. Sie kannte ihre Gemeinde kannte sie. Aber diese Liebe zu dieser Perle brachte sie dazu, ja, diese meine kostbare Perle, die ruft mich über das hinaus, wo ich jetzt bin, über das hinaus zu einem Dienst, einen ganzheitlichen Dienst, vollzeitlichen Dienst in seinem Reich. Als wir diesem Ruf folgten, dann war eins klar, unsere Zukunft ist irdisch, menschlicherweise nicht gesichert. Es war klar, wir werden manchmal nicht wissen, wovon wir morgen leben sollen, aber wir wissen, dass wir morgen leben werden, weil der die kostbare Perle in unserem Leben auch unser kostbarer Versorger geworden ist und gesagt hat, ich werde mich um euch kümmern. Das war eine Zusage von unserem Jesus und wir haben ihm das einfach geglaubt. Und wir haben das über die Jahrzehnte erfahren. Diesem Jahr werden wir 37 Jahre verheiratet sein. Und wenn wir zurückschauen, dann mussten wir sagen, immer hat er sein Wort bestätigt. Nie hat er enttäuscht. Wir haben ihn sicherlich manches Mal und oft enttäuscht, er hat das nicht gemacht. Wir hatten diese kostbare Perle gefunden und wir folgten jetzt. Wir gaben alles hin, unseren Beruf, unser Leben. Als du zu Jesus kamst, hast du dein bisheriges Leben abgeschlossen. Vielleicht hast du es nicht in der Art gemacht wie wir, dass du dann vom Herrn in den vollzeitlichen Dienst gerufen wurdest, was ja noch kommen kann. Das ist ja noch nicht aller Tage Abend. So, aber du hast auch, als du zu Jesus kamst, einen Schnitt gemacht mit deinem bisherigen Leben. Du hast gesagt, das, was da hinten ist, das mag schwinden. Wie der Liederdichter sagt, was da hinten, das mag schwinden. Ich weiß nichts davon. Doch wir wissen es in dem Sinn schon noch, wo wir herkommen und was gewesen ist. Aber als du Jesus kennenlerntest, diesen Jesus zu dem wichtigsten Mann in deinem Leben machtest, als du das tatst, dann schloss du mit deinem bisherigen Leben ab. Ich hoffe, du hast es getan, sonst hast du von da an ein wirklich großes Problem. Und weil du dann auf zwei Seiten dann tanzt, eventuell, oder auf zwei Hochzeiten, wie wir das so schön sagen. Mir ist so wichtig, dass, und ich hoffe und ich bete, dass der Heilige Geist uns das übermittelt, hineinbringt. Ich rede Worte und ich erwarte ganz einfach, dass der Heilige Geist uns überführt, überzeugt von der Kostbarkeit, die in unserem Leben ist. Als dieser Kaufmann die schöne Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie. Er sagt, jetzt gibt es nur noch diese eine Perle. Dass dieser Jesus so kostbar ist und dass er unsere kostbare Perle ist, wird uns nochmal klar gemacht in 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Dieser Jesus wurde die größte Kostbarkeit deines und meines Lebens. 1. Petrus Kapitel 2, Abvers 4. Als wir uns bekehrt haben, diese kostbare Perle gefunden haben, dann sind wir nicht zu einer toten Perle gekommen, sondern zu einem lebendigen Stein. Und dieser lebendige Stein, das ist Christus. Vers 4, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Es gibt so viele Schriftstellen, die uns darüber berichten und es bescheinigen und es hervorheben, dass Jesus für Gott, den Vater, das Kostbarste ist, was er im Universum besaß. Und weil er uns, seine Schöpfung, liebte und uns haben wollte, uns zu Söhnen und Töchtern mit Jesus machen wollte, ließ er seinen Sohn in diese Welt gehen. Und Jesus bekundet, ich kam freiwillig, ich hatte von meinem Vater die Order, mein Leben zu geben oder mein Leben zu nehmen. Es lag schlussendlich in meiner Entscheidung, gehe ich den Weg bis zum Ende durch. Dieser Stein, wir sind also zu einem lebendigen Stein gekommen, von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Als du und ich zu Jesus kamen, wurden wir selber lebendige Steine. Wir wurden vom Herrn zum Leben erweckt. Wir wurden lebendige Bausteine, damit wir in einen lebendigen Bau eingefügt werden können. Jesus hat dich und mich nicht lebendig gemacht, nicht von neuem geboren, damit wir dann ohne Gemeinde und frei durch diese Welt stolpern oder geschoben, geschubst und gestolpert werden oder wie immer du es willst. Sondern als du und ich wiedergeboren wurden, dann war das ein Zweck, zu einem bestimmten Zweck. Und Gott sagte, du bist jetzt wiedergeboren, jetzt bist du ein lebendiger Baustein und ich möchte dich einfügen in mein Haus, die Gemeinde. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist die Behausung Gottes im Geist. Wir sind lebendige Bausteine. Und jetzt sagt der Apostel hier, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Also abgesondert. Er hat uns, als wir uns bekehrten und in sein Reich kamen, hat er uns gemacht zu Königen und Priestern in seinem Königreich. Könige sind wir nicht. Er ist der König. Er hat uns gemacht zu einem Königtum und zu Priestern, so steht es ja richtig. So, lasst euch also auch zu einem heiligen Priestertum machen. Das heißt, Jesus ist ein heiliger Priester und unser hoher Priester. Und der Herr sagt, lass es zu, dass ich dich zu dem Ebenbild Jesu Christi mache. Nicht nur mein Sohn ist zur heiliger Priesterschaft berufen worden, sondern du und ich auch. Wir sind berufen worden zu einem heiligen Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Und zwar sieht unser Dienst und unser Leben mit Christus und unser Priestertum und unsere geistlichen Opfer, die wir bringen, so aus oder sollen so aussehen, dass Gott sagt, das ist mir angenehm, ich kann dem zustimmen. Also wir haben nicht die Variante oder die Möglichkeit zu sagen, wenn wir Gott gefallen wollen, ich sehe Priestertum so und Dienst und Amt so, so will ich das nun mal leben, mein geistliches Leben will ich so leben. Dann sagt Gott, kann ich nicht akzeptieren, kann ich nicht annehmen, denn ich habe dich berufen, dem Ebenbild meines Sohnes gleichgestaltet zu werden und ich habe dich berufen zur Gemeinschaft meines Sohnes und zur Gemeinschaft der Heiligen, nicht zum Alleinsein der Heiligen. Zur Gemeinschaft der Gläubigen. Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Da haben wir es wieder. Gott sagt, dieser Eckstein Jesus ist ein auserwählter, etwas Besonderes, ein kostbarer Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich habe gedacht, welch eine Verheißung, welch ein Wort. Wer an Jesus glaubt, wird nicht umkommen, wird nicht zu Schanden werden, egal wie äußere Umstände sein mögen, egal wie uns das Leben manches Mal mit seinen Torpedos beschießen mag. Aber wir haben eine Garantie, eine Zusage: Du gehörst zu meinem Bau, du hast dich einbauen lassen, einfügen lassen in diesen Bau, und ich garantiere dir, du wirst nicht zu Schanden werden. Denn wenn du zugrunde gehen würdest, dann hieße das, dass das Haus Gottes zugrunde geht, indem wir jeder ein lebendiger Baustein sind, wenn wir uns eingefügt oder einfügen ließen. Also, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Allein das könnte man sich dick rot anmalen oder grün, welches deine Lieblingsfarbe ist, dass du beim Bibellesen immer wieder darüber stolperst. Oder ganz einfach, wenn du sagst, ich bin ein Computermensch, ich lese meine Bibel am Computer, einfach einen Textmarker nehmen und am Bildschirm anmalen, wenn du diese Stelle liest. Ne? Dann hast du sie immer gegenwärtig. Du sagst, das geht nicht, probier's doch mal. Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein, wörtlich zum Haupt der Ecke geworden. Und er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernis geworden für die Ungläubigen. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ich bin überzeugt, immer wenn wir uns an der Wahrheit des Wortes Gottes stoßen, immer wenn uns da was missfällt, was Gott denn nun mal so sagt, ist das ein Beweis, dass wir in irgendeinem Punkt unseres Lebens ungehorsam sind. Irgendwo sind wir ungehorsam. Weil die Bibel sagt, Jesus sagt im Johannesevangelium, wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Der eckt nicht an. So, immer wenn das so geschieht, für die Ungläubigen ist er also etwas Törichtes, etwas zum Ärgern, ein Anstoß. So wichtig erschien es der Vers 7, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Die mit Artikel, das Wichtigste, das Wertvollste, was es jemals in deinem und meinem Leben geben kann, ist dieser kostbare Jesus. Und dann kommen wir ins Stolpern. Dann müssen wir uns diese Frage stellen, ist er tatsächlich das Kostbarste in meinem Leben? Ja, ich weiß, wir bejahen das theologisch. Wir würden das auch kämpferisch, theologisch verteidigen und sagen, ja, das Kostbarste ist uns Jesus. Das Kostbarste ist mir Jesus. Aber mir geht es jetzt gar nicht um diese verstandesmäßig, theologisch, kopfmäßige Auseinandersetzung, sondern für mich ist die Frage, und ich möchte, dass es die Frage für dich wird, ganz tief in meinem Innern, wo kein Streit der Theologie ist, wo kein Streit über gewisse Erkenntnisse sind, ganz tief, da drin ist er mir der Kostbarste. Die Frage, ist er mir der Kostbarste? Weil ich glaube, wenn er mir kostbar ist, dann wird das sich in meinem Alltag, in meinem Leben widerspiegeln. Ich spreche nicht von gesetzlicher Leistung. Niemand zwang mich per Gesetz, Gott zu suchen und zu evangelisieren. Niemand zwang mich dazu. Es war mir frei überlassen. Niemand zwingt uns, uns Christus ähnlich zu werden. Niemand zwingt uns dazu. Aber meine Frage ist ganz einfach, uns, die wir glauben, ist er die Kostbarkeit geworden. Die Kostbarkeit. Und ich möchte es mal so fragen, wie viel wert ist uns unser Jesus? Wie viel wert? Ich meine nicht mit Glaubensparolen, er ist mir alles, du bedeutest mir alles. Wir können das alles in Worte fassen und vielleicht in viel schöneren, als ich sie jemals hervorbringen kann. Aber was spielt sich da tief drin ab? Was spielt sich da ab? Ist er, bist du Herr der kostbarste, der wichtigste, die beste Perle, die ich gefunden habe, bist du das? Oder ist es mein Wunsch, mein Wollen, das durchkommt, was ich durchbringen möchte? Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Mein Gebet, nicht nur für diesen Gottesdienst, sondern darüber hinaus, ist für dich und für mich, dass dieser Jesus, den wir mal gefunden haben, der Wichtigste in unserem Leben wird. Der Wichtigste. Es darf in unserem Leben nichts Wichtigeres geben als ihn. Er muss die Nummer eins sein. Selbst mein Ehepartner oder der Wunsch zu heiraten oder nicht zu heiraten, darf nie größer sein als meine Beziehung zu Jesus. Jesus ist die Nummer eins. Meine Ehefrau, mein Ehemann ist die Nummer zwei. Er bleibt immer die Nummer eins. Die Frage ist, was ist er meine Nummer eins? Ist er diese Kostbarkeit? Ist er der, den ich lieb habe? Ist er der, mit dem ich vertraut bin? Ist er vielleicht nur der, wo ich meine Bitten und Anliegen vorbringe? Aber ist er dieser Freund, mit dem ich Umgang habe, mit dem ich verkehre? Ich habe vor Jahren ja mal darüber gesprochen, dass Gott so sehr nach Freunden sucht. Er sucht Freunde. Als wir Jesus in unser Leben aufnahmen, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir ähnlich war wie bei mir, da war er das Wichtigste in unserem Leben. Mit ihm zu sein, mit ihm durch den Tag zu gehen, war das Wichtigste. Es gab nichts Besseres. Und ich will dir etwas sagen, Jesus hat es genossen, mit dir so durch den Tag zu gehen und mit mir. Er hat das genossen. Es war ihm eine Freude. Es war ihm Wonne. Es hat ihm Spaß gemacht. Es machte ihn glücklich, dass er mit uns laufen kann. Im Hohelied, da wird ja darüber, oder das Hohelied wird ja von den meisten Bibelauslegern auch so erklärt, dass es ja nicht nur einfach eine Liebesgeschichte ist, sondern dass es die Liebesgeschichte ist zwischen dem Mann Christus und der Braut des Christus, seiner Gemeinde. Von dem Bräutigam im Hohelied lesen wir im Hohelied Kapitel 4, den Vers 9 bis 12. Und ich glaube, dass Jesus uns, dich und mich so betrachtet. Und ich glaube, dass er dich und mich so betrachtet, selbst wenn wir ihn nicht mehr so betrachten. Hohelied 4, 9 bis 12. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Ich habe gedacht, wann ist es das letzte Mal, als wir unserem Geliebten in die Augen geschaut haben? Er sagt, du hast mir das Herz geraubt, als du mich angucktest. Wann haben wir das letzte Mal intime Zeit verbracht mit ihm? Und ich sage das nicht als einen Vorwurf. Ich stelle es bewusst als Frage an uns alle, als Frage, weil ich habe die Absicht, mit meinen Fragen und Nachfragen und Hinterfragen dich dahin zu bringen, falls du dir irgendwas abhanden verlustig geworden ist, dass du nach diesem Gottesdienst mit mir zusammen einer bist, der sagt, ich will wieder in die Augen meines himmlischen Geliebten Jesus schauen. Das soll mir das Wichtigste sein. Das wird uns nicht untätig lassen. Mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Ich habe gedacht, so die Perle, die wir mal gefunden haben, was ist aus dieser Perle geworden? Als wir zu Jesus kamen, Vergebung empfingen, erlöst wurden, befreit wurden, vielleicht sogar von dämonischer Macht befreit wurden, von psychischer Krankheit oder wie auch immer, und wir die kostbare Perle fanden, dann sind wir doch, ich spreche mal bildlich, mit dieser Perle um den Hals gelaufen, wie jemand, der stolz ist auf die teuerste Perle, die er gefunden hat. Jeder sollte an unserem Halsschmuck sehen, ich habe die schönste Perle, die es im Universum gibt, gefunden. Ich habe, und diese Perle, wir trugen sie mit Lockerheit, mit Leichtigkeit. Der Weg mit ihm schien nicht schwer zu sein. Es schien so, als ob wir tatsächlich mit ihm alles überwunden konnten. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgeschaut. Dann schaue ich in den Seelsorgealltag der Gemeinden, in den Alltag unseres Lebens. Und dann habe ich gedacht, wie oft ist diese Kette zu einem schweren, oder diese Perle an der Kette zu einem schweren Mühlstein um unseren Hals geworden. Das, was uns glücklich gemacht hat, das, wofür wir bereit waren, alles aufzugeben, alles dran zu geben, alles zu verkaufen, weil wir den gefunden haben, der unser Leben reich gemacht hat. Aber ist es so geblieben? Ist es noch diese Freude, die wir tragen, diesen Halsschmuck, so möchte ich es mal sagen, an unserer Kette, den Halsschmuck, Jesus, diese kostbare Perle? Oder hat dich das Leben so erwischt, dein Alltag so erwischt, wie auch immer es dazu gekommen sein mag, das kannst du sicherlich besser selber beantworten, dass diese Perle zu einer schweren Last, zu einer Mühlsteinlast wurde. Und man sagt, hoffentlich ist alles bald vorbei. Das christliche Leben ist so schwer. Das christliche Leben, das Leben mit diesem Christus, ist ja manchmal nicht auszuhalten. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich möchte doch dich bitten, und ich bitte auch den Heiligen Geist, dass zum Schluss dieses Gottesdienstes der Mühlstein von deinem Hals verschwindet. Der Mühlstein von deinem Hals verschwindet und du aus diesem Gottesdienst und in die Zukunft hineingehst, wieder mit dieser kostbaren Perle um deinen Hals als einen wertvollen Schmuck, die du mit Freude und mit Leichtigkeit trägst. In Vers 10 sagt er in Hohelied 4, wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Honig sei im Vers 11, träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gereicht dem Duft des Libanon. Gleich dem Duft des Libanon. Honig sei im Träufeln. Was kommt über unsere Lippen? Es gab eine Zeit, da waren wir gegenüber unserer kostbaren Perle voll Dankbarkeit, voller Glück. Lobeserhebungen Gottes waren in unserer Kehle. Es war uns eine Freude, seinen Namen groß zu machen. Es war uns eine Freude, ihm zu jubeln und zu preisen. Aber was ist geworden? Ist vielleicht unser Lobgesang, den wir früher mal aus einer Begeisterung des Herzens und einer Dankbarkeit des Herzens hatten, ist unser Lobpreis vielleicht zu einem Singsang geworden? Im Alten Testament sehen wir von dem Herrn, dass er sagt, eure Loblieder öden mich an. Ich kann sie nicht mehr hören, besser ihr singt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist diese Begeisterung, ist dieser Schwung, ist dieser Elan der Dankbarkeit, der Liebe und Hingabe, ist er noch da oder ist das irgendwo verloren gegangen? Dann habe ich heute Abend die Nachricht für dich, dass der Herr sagt, all das, was dir geraubt wurde, was dir gestohlen wurde, was in deinem Leben getötet wurde, der Herr sagt, ich werde das, die gute Saat, ich werde das Gute in deinem Leben wieder lebendig machen und das Gestohlene wirst du zurückerstattet bekommen. Denn der Herr ist nicht nachtragend, sondern der Herr liebt dich und mich als die Braut, seine Braut immer noch von ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft. Was träufelt über unsere Lippen? Ist es die Anklage, wieso kannst du Gott, warum machst du nicht? Ich verstehe nicht, wie er das zulassen kann. Ich denke, ich bin sein Kind. Ich dachte, er steht zu seinem Wort. Was träufelt über unsere Lippen? Was kommt über unsere Lippen, wenn wir von ihm reden, über ihn reden oder über die Situation unseres Lebens reden? Ich möchte, dass du heute aus diesem Gottesdienst herausgehst und dass von deinen Lippen wieder Honig sein träufelt. Ein süßer Geschmack. Und dass von uns, von dem Gewand, wieder ein guter Duft ausgeht. Wie ist es gewesen, als wir zu Christus kamen? Da haben wir den alten Menschen ausgezogen und dann haben wir den neuen Menschen angezogen. Und wir fühlten uns in diesem Kleid der Gerechtigkeit so wohl. Es war auf einmal so sauber. Der ganze Gestank des alten Lebens, er war nicht mehr da. Er sagt hier, meine Braut, meine Schwester, du hast gerochen, deine Gewänder, dein Kleid roch wie der Duft des Libanon. Aber was ist passiert? Ist es dem Feind gelungen, uns zu betören? Ist es ihm gelungen, uns dazu zu bringen, die alten, stinkigen Gewänder wieder anzuziehen? Oder tragen wir dieses neue Gewand? Du kannst heute Abend wieder das duftende Gewand anziehen. Heute Abend kann sich alles verändern. Und das deshalb, weil der sagt, du bist meine geliebte Schwester, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Braut, hier ist, und er sagt, ich bringe das in Ordnung. Vers 12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Wenn man Zusammenhang liest, was er hier sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester. Dann siehst du im Zusammenhang des Hoheliedes, zu diesem Garten hatte nur der Geliebte Zutritt. Diese Braut ließ nicht jeden rein und raus spazieren, der da wollte. Die Frage ist, sind die Türen unseres Gartens immer noch versiegelt? Haben wir sie immer noch geschlossen? Oder kann jede Meinung, jeder Dreck, jede Anklage, jede Schuldzuweisung, Unrecht, Unreinheit, dürfen sie in unseren Garten spazieren? Erinnere dich zurück. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Gott sagt, erinnere dich an die vorigen Zeiten. Denke an dem, was mal davor war. Erinnere dich an die vorigen Zeiten. Und er sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born. Da konnte nicht jeder kommen und sein Nest bauen in diesem Garten. Eine versiegelte Quelle, eine Quelle, aus der klares, sauberes Wasser floss. Wir sehen, wie Jesus wunderbar, herrlich von seiner Braut spricht, von seiner Schwester, von dir und mir. Aber das Hohelied verheimlicht auch nicht, dass wir uns in gleicher Weise über ihn ausgelassen haben. Wenn wir im Hohelied reinschauen, da sehen wir, auch du hast es genossen, mit ihm zusammen zu sein. Es gab eine Zeit, da war es das größte Glück für dich, mit dem Geliebten zu sein. Egal wie die Umstände waren, egal was um dich herum passierte, egal welche Attacke auf dein Leben kam, egal ob man dich liebte oder beschimpfte, ganz egal was kam, eins war klar, das bringt mich nicht von ihm weg. Das Wichtigste ist, ich bleibe mit ihm zusammen. Im Hohelied hören wir, wie diese Schwester spricht, wie diese Braut spricht. Und ich habe gedacht, so haben wir vielleicht auch in der Vergangenheit gesprochen, vielleicht sprechen wir immer noch, aber vielleicht ist dir diese Sprache auch abhanden gekommen. Aber dann kann über deine Lippen wieder diese Sprache kommen, diese Sprache, die lieblich ist wie Honigseim. Wir haben es gesagt in Hohelied 1,16. Also der Herr sagt, schön bist du meine Schwester. Und in Hohelied 1,16, was sagt die Braut? Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter. Auch du bist schön. In Hohelied 2, Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen gelüstet's mich. Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Also hier sagt die Braut, die Geliebte, Hauptsache, ich war unter seinem Schutz. Hauptsache für mich war, dass ich unter ihm war. Hauptsache, ich konnte mich dort anlehnen und ich konnte von der süßen Frucht dieses meines himmlischen Baumes des Lebens von meinem Jesus essen. Hauptsache, ich kann dort sitzen. Danach gelüstete es mich. Die Frage ist, was gelüstet uns heute? Gelüstet uns immer noch, unter diesem Baum zu sitzen? In seinem Schatten zu sitzen. Ich glaube, viele haben diesen Baum, den geliebten Baum, unter dem sie gesessen haben. Viele Gläubige haben diesen Baum verlassen und sie haben sich unter einen Ersatzbaum von Seelsorge und sonstiger Lebenskünstler begeben. Wir meinen, der Seelsorger ist der Helfer, der Pastor ist der Helfer, der Hauszelleiter ist der Helfer, der ist der Helfer, der ist der Helfer. Aber die Frage ist, wann waren wir das letzte Mal unter unserem Baum? Früher, als du Sorgen hattest, Nöte hattest, da bist du zu ihm gegangen. Du hast mit ihm darüber gesprochen. Und innerhalb kurzer Zeit war die Welt wieder in Ordnung. So wie ein kleines Kind, das einen großen Schrecken bekommen hat und auf den Schoß des Papas flieht und sich dort hinsetzt und Papa zart über das Haar streicht und sagt, es wird schon wieder. Papa hat alles im Griff. Und das Kind ist beruhigt, die Situation hat sich nicht verändert, die Umstände sind immer noch die gleichen. Aber dieses Kind wusste und weiß, mein Papa, der macht das schon. Wann warst du das letzte Mal auf dem Schoß bei deinem Jesus, möchte ich sagen, unter diesem Baum? Kein Seelsorger der Welt kann dir geben, was dieser Jesus dir und mir geben kann. Wir können Ratschläge geben, aber ich glaube, Seelsorge sollte immer wieder darauf ausgerichtet sein und hinzielen, dass den, der Seelsorge sucht, unter den Baum zu bringen, unter den Baum zu schicken. Dort, wo man Frieden, Ruhe, Geborgenheit findet. Unser Baum, auch der Baum des Seelsorgers, mag manches Mal wackeln und manches Mal mag er sehr unsicher erscheinen. Aber dieser himmlische Baum Jesus, wenn wir uns unter ihn setzen, unter ihn flüchten, da ist nie Unsicherheit, da wackelt es nie. Kein Sturm wird ihn umfegen. Dein Seelsorger mag weggefegt werden, aber dein Baum nicht. Und ich lade dich ein, wieder doch zu deinem Seelsorger zu gehen. Vielleicht auch, bevor du zum Telefon greifst und vielleicht die ganze Welt in Aufruhr bringst, weil du in Aufruhr bist. Flüchte doch mal mit deinem Aufruhr und mit deiner Hektik und mit all dem, was du meinst, nicht verkraften zu können. Flüchte doch mal wieder unter deinen Baum, unter deinen himmlischen Baum Jesus, den Baum des Lebens. Und wenn du unter diesen Baum kommst, da wirst du schneller heil, als es je ein Seelsorger oder sonst ein Mensch bewirken kann. Ein Seelsorger kann dich nicht heilen. Es ist unmöglich. Er kann dir nur Rat geben. Er kann dich nur zu dem Heiler bringen. Und deshalb sage ich, Menschen, die ihr Seelsorge übt, Lebensberatung an Menschen übt, eure Hauptaufgabe ist, die Menschen wieder zurück unter den Baum des Lebens zu schicken, wo Hilfe ist. So, ich habe so gedacht, als ich das las im Hohelied, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinen Schatten zu sitzen, gelüstet's mich und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Hohelied 2, Vers 8. Kennst du diese Aufgeregtheit, wenn du in den Gottesdienst kamst und du wusstest, wow, hier ist Jesus, er wird mir begegnen? Denn die Schwester sagt hier, und ihr Zustand endet sich auf einmal ganz drastisch. Aber hier ist sie noch auf gutem Pfad, um es mal so zu sagen. Sie hört, wie der Herr anwesend ist. Und sie sagt, horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Wann war das letzte Mal dieses Herzklopfen, mein Jesus ist da? Ich fand das die Tage ganz stark. Jemand sagte mir die Tage in Bezug auf Jesus. Und als wir so in die Nähe zu Jesus kamen, da sagt die Person, ich habe richtig Herzklopfen. Wann hat unser Herz das letzte Mal geklopft? Nur einfach aus dem Grund, weil er da war. Wann warst du das letzte Mal freudig aufgeregt, weil dein Jesus ja da ist? Kann es sein, dass uns da irgendwo was abhanden gekommen ist? Dieser Jesus ist hier und er will heute auch wieder deine euphorische Stimmung heben, dass du wieder ausrufen kannst, horch, mein Geliebter ist da. Ich muss in den Gottesdienst, weil ich weiß, mein Geliebter ist da. Ich muss in meinen Garten, weil ich weiß, mein Geliebter ist da. In Hohelied 2, Vers 10 sagt er, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Mach dich auf, komm. Und ich glaube, dass dieser Geliebte als er uns rief, dass es Zeiten gab, wenn er sagt, komm, lass uns Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns innige Gemeinschaft haben. Lass uns nicht Sorgen wälzen und Probleme wälzen, sondern lass uns einfach wie Freunde zusammen sein. Lass uns Gemeinschaft haben. Komm, meine Braut, ich will mit dir zusammen sein. Was, kennst du das, dass du sagst, ja, Herr, ich freue mich gerne. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir. Ist das vielleicht abhanden gekommen? Wenn das abhanden gekommen ist, dann will der Herr heute wieder das Ohr öffnen und das Herz freimachen und den Hals von dem Mühlstein der Religion und auch vielleicht deiner religiösen, freikirchlichen, pfingstlichen, charismatischen, was auch immer du willst. Vielleicht der will dich von deiner religiösen Meinung, wie es gehen muss und gehen sollte, befreien. Und er will ganz einfach nur sagen, kannst du dich einfach nur mal zu mir setzen, mein geliebtes Kind, und kannst du nur einfach mal bei mir sein? Das ist es, was er sich wünscht. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und sie ist 6 Verse später, Hohelied 2, 16, begeistert. Sie ist hingegangen, sie hat diese Gemeinschaft genutzt. Und sie kommt zu einem Ausruf und sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Es ist, da ging es nicht um alle Umstände und Äußeres. Mein Geliebter gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Wie ist das? Gehört unser Herz noch zu ihm? Ist es noch ungeteilt auf ihn gerichtet, um es mal wieder neutestamentlich zu sagen? In Hohelied 4, Vers 16, da sagt die Geliebte, wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, er komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Wie sagt am Anfang, er sagt, meine Schwester, meine Braut, du warst ein verschlossener Garten, da durfte nur ich rein. Und diese Braut, sie ließ auch niemanden anders rein. Sie rief, komm, mein Nordwind, komm, Südwind, bring den Duft des Himmels in mein Leben. Bring den Duft meines geliebten Jesus in mein Leben. Bring den Duft von Verliebtsein in Jesus wieder zurück in mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich habe nur eine Botschaft hier weiterzugeben und diese Botschaft gebe ich weiter und ich glaube, dass es dem Heiligen Geist gefällt und dem Herrn gefällt. Als ich heute Nachmittag dann nochmal so mit dem Herrn sprach und über das, was ich sage, überdachte und mir so meine Gedanken kamen, da rutschte mir etwas aus meinem Mund. Ich sage, oh Herr, da mache ich ja heute ein Fass auf. Da mache ich ja ein Fass auf. Und er hat spontan geantwortet, ich freue mich darauf, ich sehne mich so sehr danach, zusammen können wir die Welt anreißen. So, mach dich auf, Nordwind, bring doch wieder den Duft des Himmels in mein Leben, bring doch wieder diesen Duft von der Reinheit Jesu in mein Leben, bring doch wieder diesen Duft vom Öl des Heiligen Geistes in mein Leben. Bring das doch wieder in mein Leben, entzünde mein Leben neu. Im Neuen Testament lesen wir von den Emmaus-Jüngern, das könnt ihr euch zu Hause nachlesen, Lukas 24, 32. Als sie auf dem Weg sind und Jesus wieder mit ihnen geht, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete? Die Frage ist, wann sind wir mal so mit ihm auf dem Weg gewesen? Ich meine nicht, um eine Predigt vorzubereiten. Ich meine nicht, um eine Pflichtandacht zu erfüllen, denn als guter freikirchlicher Christ werde ich doch meine stille Zeit jeden Tag verbringen. Ich meine nicht davon, dass wir irgendwas ableisten oder erfüllen, sondern wo wir ganz einfach gesagt haben, ich will mit meinem Geliebten sprechen und er soll mit mir sprechen. Er ist mein und ich bin sein. Jesus, ich komme zu dir, ich komme in deine Gegenwart, aus dem alleinigen Grund, ich will mit dir zusammen sein. Ich habe keine Liste, auf der steht, was ich alles brauche und was meine Familie braucht. Ich komme mit keiner Liste, was in der Gemeinde sich ändern müsste oder sonst sich irgendwo auf meinem Job ändern müsste. Ich komme nicht mit dieser Liste. Herr, ich komme, Jesus, ich komme aus dem einzigen Grund und zu dem einzigen Zweck. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Ich will ganz einfach mit dir sein. Und Herr, du darfst kommen und du darfst auch meinen Garten aufräumen. Du darfst kommen, auch die Zäune, die ich niedergerissen habe und die dem Feind erlaubt haben, einzudringen. Du darfst kommen und darfst mich erneut einzäunen, so wie es in Hiob geschrieben steht. Du darfst wieder neu den Zaun um mich legen. Und du darfst wieder dein Siegel um mich legen, um meinen Zaun und um mein Leben und auch um meine innere Quelle. Du darfst das wieder, Herr. Ich sehne mich danach, dass mein Garten nur wieder für dich zur Verfügung steht und kein anderer diesen Garten irgendwo vertrampelt. Herr, komm wieder zurück in mein Leben. Und du wirst merken, wenn du da mit ihm sitzt, wenn er in deinem Leben ist und du wirst mit ihm sprechen oder du wirst vielleicht auch ganz einfach nur in seiner Gegenwart das Wort lesen. Ich meine, wenn du die Bibel liest, lies sie nicht ohne ihn, sondern sprich mit ihm. Er ist der Lebendige, der in uns wohnt, der in uns lebt, aber der vielleicht irgendwo in einem Kellerbereich eingesperrt worden ist und vielleicht nur noch zu Wort kommen darf, wenn wir eine Prophezeiung oder einen Eindruck vom Herrn haben oder wenn wir irgendwie eine Dienstleistung zu erfüllen haben. Aber wir wollen, dass dieser Jesus sprechen kann, mitteilen kann, mit uns reden kann, sich uns offenbaren kann, seinen Arm um uns legen kann und trösten kann, wenn wir Trost brauchen, seine Hand auf uns legen kann und uns heil machen kann, wenn Heil macht, dass, wenn wir krank geworden sind. Denn er ist immer noch unser Arzt. Und dass er kommen kann und sagen, fürchte dich nicht, der Mangel, den du gerade erlebst, dieser Mangel wird zu einem Wunder werden, weil ich werde den Mangel in deinem Leben ausfüllen. Das ist anders, als dass wir etwas lesen. Gerade natürlich als Leiter sind wir versucht, als Pastoren sind wir versucht, die Bibel, Worte zu lesen, weil wir ja etwas weitersagen müssen. Wir müssen etwas weitersagen. Die Gemeinde wartet ja darauf, sie will es ja hören. Man kann ja nicht in die Gemeinde kommen und sagen, Leute, tut mir leid, hab nichts, der Herr spricht im Moment nicht. Also lass uns wieder nach Hause gehen. Vielleicht wäre es manches Mal ganz gut, wenn wir auch als Pastoren unseren Mund halten würden und ihn nur sprechen lassen. Vielleicht würde dann auch viel mehr geschehen. Vielleicht haben wir auch schon zu viel geredet und zu lang geredet, da ich ja nicht unbedingt der Kürzeste bin in den Reden. Wie sagte mir mal jemand, Herbert, du hast 5-mal gesagt, gleich komme ich zum Schluss. Aber es vergingen noch 10 bis 15 Minuten. Es war doch gleich, ne? Wenn man an die Länge des Vorlaufs denkt, war das doch schon noch gleich. So, nein, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, als er mit uns sprach? Wann ist das letzte Mal, als wir so sein Wort, das ja lebendig ist, das Geist und Leben ist, als wir es lasen, wann hat uns das so gepackt, dass wir sagen, oh, es tut etwas an mir, es berührt mich. Ich glaube, für einen Gläubigen kann es nichts Schlimmeres geben, als nur einfach die Bibel zu lesen, um seine Pflicht erfüllt zu haben. Das ist so, als wenn man ein wunderbares, herrliches Steak essen könnte, aber man hat es zu einer Schuhsohle verbrannt und versucht es doch irgendwie zart zu genießen. Nein, wir sind wirklich dazu berufen, dass das Wort Gottes im Öl des Heiligen Geistes gut verdaulich in unseren inneren Menschen kommt. Diese Braut, wir merken, sie war begeistert. Es war so schön. Es ist so schön mit dir. Aber irgendwas ist zwischen sie und dem Bräutigam gekommen. Die Frage, die wir uns auch gefallen lassen wollen, und ich spreche bestimmt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder mit einer Drohgebärde irgendeiner Art, sondern ich spreche zu dir und zu mir als jemand, die überdenken sollten und nachschauen sollten, ob das Wichtigste in ihrem Leben immer noch das Wichtigste ist, ob die kostbare Perle immer noch die kostbare Perle ist, ob er uns, die wir gläubig wurden, wie Petrus es sagt, die Kostbarkeit unseres Lebens ist. Und ich meine nicht nur wissensmäßig, theologisch, sondern im Inneren. Auf einmal ändert sich das Bild dieser Braut. Wer oder was hat ihren Platz eingenommen? Was ist geschehen? In ihrem Fall war es Trägheit. Ich muss nicht mehr springen wie früher. Irgendwo, ja, man kann vielleicht sagen, irgendwas ist geschehen, dass die Liebe erkaltet ist. Das sagt Jesus, wenn ich wiederkomme, da wird die Liebe der meisten meiner Kinder erkaltet sein. Die Liebe der meisten steht. Die Liebe der meisten. Erschreckend. Die Liebe der meisten wird erkaltet sein. Bin ich noch brennend in der Liebe? Sind wir brennend in der Liebe? Oder ist bei uns die Kühle eines religiösen Alltags eingekehrt? Dieser Bräutigam, dieser Geliebte kam wie gewohnt. Hohelied 5, Vers 1. Er kam, weil er es gewohnt war, in seinen verschlossenen Garten zu kommen, weil er es gewohnt war, Gemeinschaft und Beziehung zu leben, weil er es gewohnt war, all seine Kostbarkeiten über seine Braut zu schütten. Der Herr sehnt sich danach, all seine Kostbarkeiten und seine Wohlgerüche über uns zu schütten. Er möchte allen Gestank aus unserem Leben vertreiben und sagt, ich möchte euch so gerne wieder mit den Wohlgerüchen meines Lebens, mit den Wohlgerüchen des Himmels überschütten, dass ihr wieder gut riecht. In Hohelied 5, Vers 1 sagt er, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Also er sagt, ich komme, ich bin wieder auf dem Weg zu meiner Braut. Und wie es die Angewohnheit von Jesus, unserem himmlischen Bräutigam ist, er kommt niemals mit leeren Händen. Er kommt nie und sagt, der Alltag war zu schwierig, ich habe heute nichts für dich. Tut mir leid, wir müssen irgendwie aus der Gefriertruhe was holen und auftauen. Nein, er kommt und er sagt, ich komme in meinen Garten, der bisher ein verschlossener Garten für alles andere war. Nur ich durfte dort hinein, meine Schwester, und ich pflücke Myrrhe. Ich bringe es mit, ich bringe Balsam mit, ich esse, bringe auch süße Waben mit, die ich und du essen können. Und wir trinken vom Wein des Heiligen Geistes und wir mitsamt der Milch. Ich komme mit aller himmlischen Versorgung und ich spreche jetzt mal ganz aus. Die irdische Versorgung, die haben wir uns geholt und die holen wir uns und der Herr ist treu. Selbst wenn wir nicht treu sind, ist er immer noch treu und versorgt uns. Oder? Er macht das, weil er uns liebt. Er macht das. Aber hier spreche ich von geistlichen Dingen. Wenn ich mit meinem Jesus zusammenkomme, erwarte ich überhaupt, dass der Himmel mitkommt. Erwarte ich, dass das, was zu ihm und zu seinem Reich gehört, dass das in meine Gegenwart durch ihn getragen ist. Erwarten wir überhaupt, dass er gegenwärtig ist? Haben wir vielleicht vergessen und denken, die kostbare Perle ist ausgezogen, sie ist auf Urlaubreise, sie ist gar nicht da. Irgendwie ist diese Perle verschwunden. Nein, sie ist nie abgehauen, sie ist nie verschwunden und sie schläft auch nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er wohnt in uns. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und er sagt, ich würde so gerne von außen dich segnen, dich überschütten und ich würde von innen heraus dich hervorbrechen lassen wie eine Quelle des Lebens, dass Ströme lebendigen Wassers aus deinem Körper herausfließen. Ich bringe all das mit, dass dieses Leben mit mir so laufen kann. Und ich habe gesagt, lassen wir es noch zu. Wann haben wir das letzte Mal erwartet, dass der Himmel kommt, wenn wir mit Jesus zu tun haben? Wann haben wir es erwartet? Er kommt fröhlich zu seiner Braut, aber in Vers 2 in Hohelied 5, da sehen wir, dass sich irgendwie bei der Braut was verändert hat. Ich schlief. Vers 1 war ja da seine freudige, euphorische Stimmung, mit der er kam. Vers 2, ich schlief, aber mein Herz war wach. Oh, horch. Mein Geliebter klopft. Das war ihr vertraut. Kennst du noch diese Vertrautheit, die du mal mit Jesus hattest? Du wusstest, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Kennst du das heute noch so? Jetzt ist er da. Ich meine nicht theologisches Wissen. Vom theologischen Wissen wissen wir, er ist da. Aber ich meine im Bauch drin, in den Eingeweiden drin, spüren wir noch, oh, er ist da. Er ist da. Er ist da. Und er sagt, ich wünsche mir, dass du dieses wieder empfängst und wieder erlebst. Ich bin da. Nicht nur im Kopf, nicht im theologischen Kopf allein. Horch, mein Geliebter klopft, öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken sind voll von Tropfen der Nacht. Ich habe alle Salbung für dich, die du brauchst. Ich habe alle Segnungen für dich, die du brauchst. Lass mich nur in dein Leben. Lass mich das doch in deinem Leben ausschütten. Der Bräutigam sagt, ich würde das so gerne in deinem Leben ausschütten. Ich würde das in dich hineingeben, nicht kübelweise, sondern Ströme lebendigen Wassers will ich in dich hineinschütten. Und ich will dich in einen Strom führen, an dem du nicht nur bis an die Knöchel rumplätscherst oder bis an die Knie oder bis an die Hüfte. Ich will, dass du den Boden unter den Füßen einfach mal wieder verlierst, auch den Boden deiner theologischen Kenntnis und deiner theologischen Allwissenheit. Ich will, dass du da mal den Boden wieder drunter verlierst. Und ich will, dass du nur eins mal wieder zu spüren bekommst, wie es ist, zu schwimmen, ohne Grund unter den Füßen zu haben. Wann hast du das letzte Mal? Wann haben wir das letzte Mal geschwommen? Ohne den Grund unter unseren Füßen zu spüren. Aber im Vers 3, es hat sich was verändert. Die, die sonst fröhlich aufmachte, die davor noch gerufen hat, Nordwind, Südwind, ich brauche ihn in meiner Nähe, ich brauche seinen Duft. Ich brauche den Anblick seiner Gestalt und ich möchte so gerne in seine Augen schauen. Irgendwas ist mit dieser Braut passiert. Ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Ich bin müde. Ich bin schon im Bett. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, Herr. Ich kann für dich nicht Zeit haben. Ich muss jetzt mein Haus renovieren, Herr. Ich muss mein Haus bauen. Herr, ich muss erst meine Familie pflegen. Herr, ich muss erst das. Herr, ich muss erst jenes. Herr, es gibt so viel, tut mir leid. Aber in meinen Garten kannst du im Moment nicht kommen. Ich bin zu beschäftigt. Aber wir wissen, wie er ist. Und ihr kennt das aus dem Hohelied. Vers 4. Mein Geliebter, ich hätte fast gesagt, er gibt ihr nochmal so eine Abschiedssalbung. Nochmal so ein Abschiedstouch, dass sie weiß, jetzt hast du was verloren. Mit deiner Haltung der Bequemlichkeit und Lauheit, jetzt hast du was verloren. Mit deiner geistlichen Trägheit, jetzt hast du was verloren. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt, wörtlich meine Eingeweide erregt. Kann es sein, dass wir uns zufrieden geben, dass wenn er irgendwie, ich sage es mal jetzt so bildlich, im Gottesdienst auftaucht und wir haben auf einmal vielleicht nach Wochen oder Monaten so eine tolle Worship-Time und auf einmal merken wir, der Heilige Geist ist da und dann merken wir, es ist, als wenn jemand in unseren Bauch hinein den Himmel schießt und wir merken das Kribbeln des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes. Und dann sagen wir, wie toll war dieser Gottesdienst. Und dann begnügen wir uns vielleicht über die nächsten Wochen und Monate. Es war ja so schön. Dabei hat der Herr das jeden Tag für dich und mich bereit. Hautnahe Salbung. Ja, die Salbung, die Bibel sagt, ihr habt die Salbung. Ich frage mich manchmal, ob wir sie nur noch theologisch im Kopf haben. Oder ob wir sie tatsächlich noch haben. Denn wir sagen theologisch, glaubensmäßig, wir sind Gesalbte, wir haben die Salbung. Aber vom Öl sieht man doch reichlich wenig im Alltag. Haben wir es verbuddelt? Oder ist es uns abhanden gekommen? Oder haben wir das ausgetauscht gegen löchrige Brunnen, die kein Wasser halten können? Ich stand auf, Vers 5, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir. Wörtlich, meine Seele war hinausgezogen. Er sagt, es war so, auf einmal war er nicht mehr da. Ich spürte diese vertraute Gegenwart, die ich einmal kannte, dieses Wissen, und ich meine nicht nur gefühlsmäßig Gegenwart, aber dieses Wissen, er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Ist das noch da oder ist das verloren gegangen? Dieses Vertraute, dieses mit ihm sein. Und sie sagt, ich war außer mir. Meine Seele war hinausgezogen. Es war, als wenn meine Seele aus meinem Körper entwich. Kann es sein, dass wir deshalb so krank sind in unserer Seele, so einsam in unserem Herzen, weil wir es verpassen, mit ihm zu sein, mit ihm zu gehen, mit ihm unter dem Baum zu sitzen? Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Wir wissen, sie läuft durch die Stadt. Sie sucht ihn. Sie wird von den Wächtern geschlagen. Die Frage, die man sich vielleicht gefallen lassen muss, dass wir vielleicht suchende Menschen sagen, ich will keine Religion, ich will Leben Gottes haben, dass wir sie vielleicht mit unseren Worten erschlagen haben. Du brauchst nichts spüren, du brauchst nichts fühlen, du weißt ja vom Wort, er ist da. Und zurücklassen wir ein bisschen mehr Wissen, theologisches Wissen im Kopf. Aber der Klient geht weg aus unserer Gegenwart mit einem leeren Herzen, genauso leer, wie er gekommen ist. Wir sollten uns diese Dinge fragen. Die Wächter schlugen sie. Wir sollten uns hüten, andere Menschen zu schlagen, zu richten und zu verurteilen. Der Herr erlaubt es nicht. Der Herr sagt, er ist der Richter, sein ist die Rache. Und er erledigt die Dinge. Wir wissen, selbst wenn wir untreu waren, sagt das Neue Testament, er ist immer noch treu. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich merke Gott nicht mehr in meinem Leben. Irgendwie scheint er nicht da zu sein. Das soll sich heute ändern. Das soll sich heute ändern. Und wenn du sagst, Herr, du sollst wieder der einzige Herr in meinem Garten sein, niemand anders soll mehr dort rumstöbern. Dann wirst du merken, wie Heilung in deine Seele kommt, sicherlich auch Heilung in deinem Körper. Denn 80 Prozent, eigentlich neulich las ich, 80% der körperlichen Krankheiten haben seelische Ursache. Was ist zwischen uns und Jesus gekommen? Lass mich einen Abschnitt lesen aus Epheser 4, 17 bis 24, der ja auch der Monatsspruch diesen Monat ist. Epheser 4, 17, 24. Ich will es einfach nur lesen, so dass wir das in unserem Gedächtnis Revue passieren lassen. Aber ich glaube, dass du und ich wissen, was oder wen wir zwischen uns und Jesus kommen ließen. Ich glaube, dass wir das wissen, denn wir sind neu von Neuem geboren, richtig? Ich glaube, wir wissen es. Aber wir sind ja auch Meister der Verdrängung. Wir wissen, das war jetzt Unrecht. Aber wir erlauben es uns ein zweites Mal, ein drittes Mal und schließlich, so wie ich es neulich sagte, stumpft unser Gewissen ab. Epheser 4, 17 bis 24, dies nun sage und bezeuge ich. Ich beschwöre euch, heißt es eigentlich, im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, also ihres Denkens, ihrer Gesinnung. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Und jetzt kommt Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt so einen Jesus, der sich mit so einem Lebensstil identifiziert und ihn bejaht, so einen Jesus habt ihr nicht kennengelernt. Er sagt ja in Vers 21, ihr habt ihn doch gehört und seid von ihm gelehrt worden. Wörtlich heißt es ja da in Vers 21, Also Vers 20 lese ich nochmal. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, sofern ihr ihn wirklich gehört und von ihm gelehrt worden seid. Wenn jemand sagt, ich kann durchaus ein verkehrtes, ausschweifendes Leben, welcher Form jetzt auch immer, ich will da gar nicht auf Punkte rumreiten oder wen, wir wissen das alles. Wenn jemand sagt, das ist kompatibel mit Christus, das kann ich, das funktioniert mit Jesus, dann sagt die Schrift, dann hast du von einem falschen Christus gehört. Denn den Christus, der uns erlöst hat, den lernt man nicht in dieser Art und Weise kennen. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, also mit Gier, Ausschweifung, Wandel, wie der Ungläubige wandelt, außerhalb der Gemeinschaft mit dem Herrn. Sondern wenn ihr wirklich von ihm gehört habt und ihm von ihm gelehrt worden seid. Wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, das ist die Wahrheit, jetzt kommt die Wahrheit, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du kannst das als Gläubiger beurteilen und ich glaube, dass dies auch sogar ein Mensch, der nicht gläubig ist, beurteilen kann. Du weißt die Dinge, die im Leben laufen oder die in deinem Leben laufen, du weißt, diese Dinge sind nicht mit Jesus kompatibel. So habe ich meinen Jesus bei der Erlösung nicht kennengelernt. Das ist die Erkenntnis, die wir haben, das Wissen, das wir haben. Die Frage ist, was wir heute machen. Gehen wir darauf ein und sagen, ja, ich werde die alten Lumpen, die ich mir wieder erneut angezogen habe, ich werde sie ablegen und ich werde heute ganz bewusst mich entscheiden, den neuen Menschen anzuziehen und mein Leben wieder als verschlossener Garten für meinen Meister Jesus. Da darf niemand anders drin rumtrampeln, herumlaufen oder seinen Müll abladen. Ich will heute aus diesem Gottesdienst gehen als eine Person, die ein Garten ist, in dem Jesus jederzeit willkommen und zu Hause ist, in dem er sich nicht anmelden muss, damit wir vorher noch schnell eine Aufräumungsarbeit machen müssen. Dass er jederzeit kommen kann, ein- und ausgehen und sagen, da bin ich zu Hause, ich fühle mich wohl bei dir. Ausschweifung, wenn ihr dann weiter unten lest, wenn ihr Epheser, das macht ihr zu Hause. Wenn ihr weiter lest, er sagt, belügt einander nicht. Wenn du gestohlen hast, stiehl doch nicht mehr, sondern dann arbeite, damit du auch armen Leuten Almosen geben kannst und so weiter. Also er sagt, dieser alte Lebensstil, den man ohne Gott lebte, den hast du doch, als du deine kostbare Perle gefunden hast, ausgezogen. Warum hast du diese Perle wieder eingetauscht gegen alte Lumpen? Und der Herr macht dir keine Vorhaltung. Der Herr sagt, ich möchte, dass du wieder das neue Gewand anziehst heute. Ich möchte, dass du wieder gut riechst. Ich möchte, dass du wieder Himmelsduft versprühst. Ich möchte, dass wenn du über den Hof gehst, deine Katze vor dir nicht davonlaufen muss, sondern schnurrend an dein Bein kommt. Ich möchte, dass da wieder Frieden und Ruhe in deiner Seele ist. Du sagst, wo ist mein Geliebter nur geblieben? Irgendwie. Und ich muss sagen, das ist etwas, was Leute am Telefon sagen und ich spreche über unsere Gemeinde hinaus, weil die Kontakte und manchmal auch Begleitung von Menschen über unsere Gemeinde ja hinaus geht. Menschen sagen, irgendwie, Jesus scheint nicht mehr in meinem Leben zu sein. Irgendwie scheint er weg zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Bist du taub geworden, empfindungstaub meine ich für den Himmel? Oder ist einfach die Bequemlichkeit eingezogen und du hast dich in dein geistliches Ruhebett gelegt und lässt einfach alles über dich ergehen oder sagst, heute habe ich keine Zeit. Wo ist der geblieben? Diese Braut im Hohelied, nach all ihrer Lauferei, die Prügel, die sie bei ihrer Suche einbezogen hat, die komischen Fragen, die ihr begegnet sind, dass du bist ein Spinner, so nach Gott zu suchen, was auch immer. Diese Person wacht auf einmal auf im Hohelied. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass auch wir aufwachen. Diese Braut kommt auf einmal zu einem Schluss. Das muss sie wohl theologisch wie du und ich irgendwie doch vielleicht mal und aus dem früheren Erfahrungsschatz irgendwie noch behalten haben. Denn in Hohelied 6, Vers 2 sagt sie, nach all ihrer Suche und ihrem Laufen, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Wo wirst du ihn finden? Da, wo er ist. Da, wo du früher mit ihm Gemeinschaft hattest. Und vielleicht, und ich meine nicht Nostalgie, alte Zeiten, vielleicht erinnerst du dich an Zeiten, in denen du mit Jesus zusammen warst. Und das waren die kostbarsten Stunden, die kostbarsten Zeiten deines Lebens. Und du sagst, die vermisse ich schon so sehr lange. Versuche nicht, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, dass Jesus scheinbar nicht mehr erfahrbar in deinem Leben ist. Oder die Schuld an mangelnder Predigt und sonst dem zuzugreifen. Jeder, du kannst unter der trockensten Predigt sitzen und unter dem blindesten Pastor sitzen, aber du selber kannst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Selbst wenn dein Pastor ein Toter ist, kannst du ein Volllebendiger sein. Hallo. Voll und ganz. Du kannst, wir machen es so einfach, wir schieben immer ab. Wenn der Pastor wäre, dann wäre ich auch. Wenn mein Hauszeitleiter wäre, dann wäre ich auch. Wenn meine Frau endlich wäre, dann wäre ich auch. Das müssen wir aufhören. Dann sind wir in der Pampa draußen. Und ganz bestimmt nicht mehr wieder in der Herstellung unseres Gartens. Mein Geliebter ist in seinem Garten. Und Hohelied 7, Vers 14. Dann sagt sie, es kann wieder wie früher werden. Und hier sehen wir, es wird an Vergangenes angeknüpft und auch an gegenwärtiger, neuer, frischer Erfahrung. Hohelied 7, Vers 14. Sie ist wieder glücklich. Die Liebesäpfel geben ihren Duft. Und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, ihr aufbewahrt habe. Jesus möchte dich durchaus erinnern an gute Zeiten, die du mit ihm gehabt hast, an intime Zeiten, als du mit ihm sprechen konntest, wie mit einem Freund. Wenn du das sagst, das habe ich noch niemals in meinem Leben als Christ erlebt, dann will der geliebte Jesus, die kostbare Perle, dich in seine Gegenwart hineinnehmen und Intimität mit dir leben, wie du es eben noch nie dann erfahren hast. Aber es ist für jedermann zugänglich, für jedermann möglich. Mein Geliebter, er hat frische und alte Früchte an die Tür gehangen, köstliche Früchte. Das sind Dinge für mich aufbewahrt, sagt sie. Dinge für mich aufbewahrt. Mein lieber Bruder, meine Schwester, ich will dir so einen Schlussrat geben, was uns Gläubige angeht. Triff dich mit ihm der Gemeinschaft wegen und nicht, weil du etwas haben willst. Triff dich mit ihm ganz einfach, weil er so kostbar ist, weil er so wertvoll ist, weil er so gut ist, so schön ist. Von mir aus auch, um da zu bleiben, weil er so gut riecht. Und weil mit ihm zusammen zu sein und von den himmlischen Köstlichkeiten zu essen, es besser ist, als in jeden Apfel zu beißen, selbst wenn Bio draufsteht. Triff dich mit ihm der Gemeinschaft wegen. Einfach, ich komme jetzt nicht zu dir her, weil ich eine Predigt brauche. Ich komme nicht zu dir, weil ich nicht weiß, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich komme jetzt zu dir, weil ich gerade Stress mit meiner Frau habe. Ich komme zu dir, weil mein Kühlschrank nur noch halb voll ist. Ich komme zu dir, weil ich mehr Kraft brauche beim Evangelisieren. Ich komme zu dir, weil ich in den Geistesgaben dienen will. Nein, dass du einfach mal zu ihm kommst und sagst, ich komme zu dir, weil ich einfach nur mit dir zusammen sein will. Alles, das ist alles. Nur mit dir zusammen sein. Herr, Herr, ich bin hier. Vielleicht wirst du erstaunt die Frage hören, wer sagt, ja, was willst du? Welches Problem ist aufgetaucht? Und dann sagst du vielleicht das erste Mal oder seit langem, Herr, kein Problem. Ich will dich. Ich will dich. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Ich will bei dir ruhen und du darfst bei mir ruhen. Herr, ich will wieder dein Garten sein, wo kein Schmutz und kein Dreck rein und raus spaziert, wo nicht wilde, wüste Gedanken der Unmoral, der Unreinheit, der Gier oder der Rache, des Hasses, der Lieblosigkeit, der Bitterkeit ein- und ausmarschieren. Nein, ich verschließe meinen Garten wieder. Ich will, dass dieser Garten frei ist von Kraut, frei von Unkraut. Da sollen wieder die wohlriechenden himmlischen Gewürze und Pflanzen und Früchte wachsen. Triff dich mit ihm der Gemeinschaft wegen. Er hat es doch versprochen. Trachte zuerst nach meinem Reich und alles andere wird dir geschenkt werden. Weißt du, als ich mich bekehrte, ich hatte kein Seminar über Evangelisation. Ich hatte kein Seminar, niemand hat mich angepredigt und gesagt, du musst die Unerretteten retten. Ich habe ihn gefunden. Und als ich ihn fand, war er mir so kostbar, dass ich sage, ich muss es weiter sagen. Und das hat mich seit 1972 begleitet. Wenn ich, ob an der Tankstelle oder im Supermarkt, auf der Straße oder wo immer es sein mag, jemand einlade zu Christus, dann nicht, weil ich sage, ich muss ein gutes Beispiel, ein Vorbild sein für euch, weil ich das ja gepredigt habe. Nein, dann tue ich das, weil ich den kennengelernt habe, der Kostbarste ist und das Kostbarste ist, was wir je empfangen haben. Für uns, die wir glauben, ist er die Kostbarkeit. Für uns, die wir glauben, ist er die Kostbarkeit. Zum Schluss wende ich mich an die, die, ob nun hier im Gottesdienst oder im Internet, die Christus nicht kennen, die nicht glauben, die, du sagst, Herbert, ich habe manches gehört von dieser Kostbarkeit, habe gehört, wie man in Intimität und Freundschaft mit diesem Jesus leben kann. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe noch niemals eine Beziehung zu Jesus gehabt. Ich habe diese kostbare Perle nie gefunden. Ich habe diesen kostbaren Schatz niemals gehabt. Dann sage ich dir, du kannst ihn heute finden. Du kannst diese Perle heute finden. Du kannst die größte Kostbarkeit in deinem Leben finden. Du kannst heute seinen Sohn, das Kostbarste, was Gott hatte, das kannst du heute bekommen. Damit kannst du in Gemeinschaft treten, damit kannst du Kontakt haben. Und ich sage dir, wie es geschrieben steht in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, diesen Jesus, diese kostbare Perle, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Exousia, Macht, Vollmacht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, 1. Johannesbrief. Wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Ist keine Vermessenheit, ist kein Hochmut. Ab dann, wenn du Jesus aufnimmst, kannst du dich Kind Gottes nennen. Römer 10, Vers 9, 10, 9 und 10 in diesem Bereich sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferweckt ist, dann wirst du gerettet werden. Für mich ist eine Bekehrung, wenn ein Mensch sich bekehrt, und so ist es auch für den Herrn, denn niemand kann zwei Herren dienen, wenn ich Jesus aufnehme, dann habe ich die kostbare Perle gefunden und sage, Jesus, Römer 10 sagt, jetzt bist du mein Herr. Das heißt, ich spreche nicht einfach ein Übergabegebet und guck, dann wird es schon vielleicht irgendwie werden. Nein, es ist ein Übergabegebet zu sprechen, ein Hingabegebet an Jesus zu sprechen, bedeutet, ich verlasse von heute an mein altes Leben. Ich will nicht mehr im Kraut meines Lebens umkommen. Ich will nicht mehr Disteln und Dornen ernten. Ich will nicht mehr in Gottlosigkeit leben. Wer mit seinem Mund bekennt, Jesus als Herrn bekennt, der wird gerettet. Jesus als Herrn bekennen, bedeutet gleichzeitig auch eine klare Absage an Satan und sein Reich. Von heute an habe ich mit dir nichts mehr zu schaffen, weil ich habe jetzt etwas Besseres gefunden. Und weißt du, manche Bekehrung, ich weiß, wir haben auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten viele Übergabegebete mit Menschen gesprochen. Und sie haben uns nachgesprochen, aber sie sind genauso trocken weggegangen, wie sie zu uns gekommen waren. Sie haben nicht wirklich eine Berührung mit dem Himmel gehabt. Und wenn ich mit jemandem bete, dann bete ich nicht einfach ein Gebet. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich nehme Jesus in mein Leben auf, dann stehe ich da mit dieser Person in dem vollen Wissen, hier muss heute der Himmel einziehen. Hier muss heute Jesus einziehen. Und ich weiß, wenn ich meine Sache gut mache und der Mensch offen ist, wirklich mit Jesus zu gehen, wird diese Person bei diesem Übergabegebet auch eine Berührung mit dem Himmel erfahren. Ich erlebe das so. Ich erlebe aber auch, wo man einfach jemand ein Gebet nachgeplappert hat und das Leben plätschert weiter wie bisher. Es ist nichts passiert, außer dass man ein paar Worte im Leben mehr gemacht hat. Sich bekehren bedeutet, ich folge von heute an diesem Jesus. Ich folge von heute an dieser kostbaren Perle. Ich spreche nicht davon, dass du keine Fehler machst, dass du vielleicht oft fällst, aber du sagst, ich stehe wieder auf und ich lasse mich reinigen und ich lebe jetzt mit diesem Jesus. Vor allen Dingen wirst du von neuem geboren. Das Licht Gottes wird in deinem Geist angeknipst und du kannst die Dinge des Himmels sehen und erkennen, die du vorher nicht gesehen hast und nicht erkannt hast. Weil der natürliche Mensch kann die Dinge des Reiches, des Geistlichen nicht sehen. Geht nicht. Du kannst ihn prügeln, du kannst ihn bestechen, du kannst ihm eine Spritze verabreichen. Der natürliche Mensch kann es nicht sehen. Jesus sagte dem Nikodemus ganz klar, wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Geht nicht. Deine Augen, das Reich Gottes müssen wir mit den neuen Augen unseres neuen Geistes sehen. Und da werden wir es auch sehen. Deshalb ist Bekehrung ein Schritt, wo ich sage, Jesus, komm in mein Leben, gib mir einen neuen Geist. Von heute an folge ich dir. Du bist der Christus, du bist diese Perle. Und dann zählst du auch zu diesem Club der Glaubenden, für die Jesus, dieser lebendige Eckstein, die Kostbarkeit ist. Die Kostbarkeit. Brüder und Schwestern, ich lade uns ein, jetzt zu diesem Jesus zu kommen. All das, was wir theologisch wissen und gelernt haben, stelle ich überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht. Mit keinem Wort. Aber alle Erkenntnis und alles Wissen ist für uns sinnlos, wenn wir nicht eine Beziehung mit Jesus haben. Dann nützt das nichts. Ich kann der beste Bibellehrer auf der Welt sein. Aber wenn ich diesen Jesus nicht kenne, dann nützt das nichts. Dann bin ich eine klingende Zimbel. Mach viel Lärm. Viel Lärm um die Wahrheit und komm selber nicht an. So, lass uns mal jetzt in die Gebetszeit gehen. Und ich spreche nicht, und der Herr verdammt dich hier nicht. Da musst du überhaupt keine Angst haben. Aber das weißt du, aber die Lobpreiser können ruhig kommen. Der Herr verdammt dich nicht. Das macht er nicht. Der sagt, Herr sagt, ich will dich wieder an meiner Seite haben. Ich will wieder mit dir zusammen sein. Ich will, dass es wieder in dir brennt, wenn du meine Nähe spürst. Ich will, dass du wieder spürst, oh, mein Geliebter ist da. Die Perle ist da. Gottes größte Kostbarkeit ist da. Jesus ist da. Jesus ist da. Ist das etwas Gutes, was wir uns wünschen können? Ich sage nicht, dass ihr jetzt alle das nicht habt, dass es nicht so ist. Aber ich weiß, viele haben Bibel im Kopf, aber ein leeres Herz ohne Jesus. Er kommt dann nicht zum Zug. Lasst uns Theologie und lebendiges Leben mit Jesus verbinden, persönliche Beziehung. Menschen sterben für die Wahrheit des Wortes und für die Erkenntnisse, die sie haben. Ich habe manchen Krieg geführt, auch gegen Andersdenkende, als ich erkannte, Glaube, Heilung, Befreiung, Versorgung, all diese Dinge, als ich das erkannte, da habe ich gedacht, das muss ich anderen notfalls mit dem Gnadenkolt reinzwingen. Nein, 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 das geht nicht. Der Heilige Geist muss es beleuchten und offenbaren und überführen. Ich wünsche dir und mir, dass wir in eine neue Zeit reingehen, in eine neue Zeit, wo Jesus wieder das Sagen hat, wo Jesus der ist, mit dem wir intim sind, wo er derjenige ist, zu dem wir zuerst laufen, bevor wir zu irgendeinem Menschen laufen. Sagen, Jesus, ich komme und ich muss in deine Gegenwart. Immer wenn deine Seele wie ausgezogen ist, wenn du wie bist, wie sagte mir neulich jemand, ich fühle mich wie ausgekotzt. Wenn du dich so fühlst, dann weißt du, dass deine Seele fürchterlich nach Gott schreit. Dann weißt du, dass in dir eine furchtbare Leere ist. Und dieser Kotz in deiner Seele, dieses Kotzempfinden deiner Seele wird, auch wenn du es beruhigst, immer wieder hervorkommen, weil es kann nur in einer Beziehung mit Jesus gestillt werden und zur Ruhe kommen. Geht nicht anders. So sind wir gebaut. Und das ist gut so. So kann sich keiner was einbilden. Aber wir können alle zu ihm kommen. So, lasst uns diesen schönsten Edelstein, die größte Kostbarkeit, einfach einladen. Ich würde sagen, singt ihr das Lied, das ich euch gesagt habe? So, singt es mal das erste Mal nicht mit. Vielleicht singt ihr es uns einfach nur mal vor. Singt es uns vor und dann lass es uns zusammen singen. Und dann, wenn du sagst, ich muss wieder zurückkehren in diese Beziehung mit Jesus oder vielleicht das erste Mal reinkommen, komm einfach hier nach vorne und gib dich ganz neu Jesus hin. Kannst auch direkt kommen, wenn du willst. Halleluja.